Die folgende Sendung ist nur für Menschen geeignet, die bereit sind, ein Teil ihres Weltbildes vielleicht nicht nur in Frage zu stellen, sondern gar loszulassen. Worum geht's? Es geht um den 9. November 1989, den Fall der Mauer. Und ein Beaumont, seine Grundsteinlegung. Die Grundsteinlegung des Mauerfalls. Ich freue mich, den Michael Wolski hier zu haben, der ein Buch quasi über dieses Ereignis geschrieben hat und mich tatsächlich auch noch mal so mancher Illusion beraubt und gleichzeitig aber in einem Gefühl bestätigt hat. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, erstmal vielen Dank, Michael, dass du mir das einfach geschickt hast, ohne Kommentar, das Buch. Und es hat mich eigentlich sofort gefesselt. Ich habe es dann bei meiner ersten Saunagänge nach diesem langen Lockdown und so, habe ich es schon zur Hälfte, dreiviertel durchgelesen, habe gesagt, meine Güte, den musst du einladen, weil tatsächlich mein Gefühl A, vom Datum her, 9/11, also der 9.11. ist in Deutschland oder auch in Europa ja mit etlichen Ereignissen verbunden. Also kein Zufall, kein zufälliges Datum. Genauso wie der 9/11 im Amerikanischen, also 11.9. kein Zufall ist, dass genau dieses Datum gewählt wurde. Und du beschreibst in deinem Buch, ich halte mal so das Cover hoch, damit es in der Kamera gut, 1989, Mauerfall Berlin, Auftakt zum Zerfall der Sowjetunion. Obwohl vielleicht auch das, der Auftakt ist wahrscheinlich schon ein bisschen früher gewesen. Wie bist du dazu gekommen, dich auf den Weg zu machen, diesen, ja, einer der bedeutendsten Ereignisse der letzten 35 Jahre auf den Grund zu gehen und zu hinterfragen? Ich meine, soweit ich weiß, hast du in diesem internationalen Handelszentrum, was zu Tscholkolokowskis Koko, glaube ich, gehörte, hast du gearbeitet und so manches wesentlich früher mitbekommen an den Veränderungen als der normale DDR-Bürger oder gar im Westen. Aber erzähl mal kurz, wie du dazu gekommen bist.
Ja, ich bin Jahrgang 52 und habe mal Außenhandel studiert und dann im Außenhandel gearbeitet und hatte dann ab 1986 bis 1990 einen speziellen Job. Wurde ich abgeworben vom IHZ, also vom Internationalen Handelszentrum. Dieser Job war, als Verbindungsperson in dem Büro eines US-Konzerns zu arbeiten. In diesem Handelszentrum, was am Bahnhof Friedrichstraße steht und den meisten ja irgendwie bekannt ist aus der Silhouette Berlins, existierten seit der Fertigstellung 1978 etwa 100, 120 Büros aus dem Westen. Westfirmen, kleine, große, Mittlerfirmen, aber auch Konzerne, zum Beispiel die japanischen Konzerne Sumitomo Mitsui, die waren alle von Anfang an dort vertreten. Und dann passierte es, dass 1985, und wir wissen, dass das Jahr war, wo Gorbatschow an die Macht kam, mit einem Schlag vier US-Konzerne in Berlin bei Schalk auf der Matte standen und gesagt haben, wir möchten ein Büro in Ost-Berlin haben. Das war das Erste.
Und also wirklich Konzerne, nicht
Konzerne, Firmen. Dow Jones gelistete Konzerne, keine mittelständischen Firmen. Aber alle diese Firmen, muss man dazu sagen, hatten ja in der Bundesrepublik große Niederlassungen. Mhm. Also die Firma, für die ich gearbeitet habe, die hatte bestimmt 5000 Mitarbeiter in der Bundesrepublik gehabt. Aber trotzdem wollte man in Ost-Berlin ein Büro haben. Und was obendrauf kam, war, dass man DDR-Bürger als Personal haben wollte. Eine Firma, die jetzt in Ost-Berlin akkreditiert wurde, konnte also ihr Personal mitbringen, also sage ich mal aus Timbuktu oder aus Japan. Aber sie konnte auch Personal in West-Berlin rekrutieren. Die bekamen dann ein Visum und konnten im IHZ arbeiten, ohne Probleme. Aber sie hatten auch beim IHZ Personal.
Also auf Leiharbeit praktisch.
Auf Leiharbeit, ja. Also nicht, ich hätte da keinen D-Mark verdient, sondern das war ein Leiharbeitsvertrag. Und die dort gearbeitet haben, die haben nach dem Außenhandelstarif da ihr Gehalt bekommen. Aber der Arbeitgeber hat dann gesagt, Pass ist notwendig und die Reisebereitschaft ist notwendig. Und dann musste man loslegen. Und bis dahin war das ja gar nicht spektakulär. Aber das erste Ereignis, was sozusagen meinen Weg etwas von der Massenmeinung dann wegführte, aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar, war im Dezember 1986. Da wollte ich mit meiner Familie nach Leningrad fahren zu Bekannten und dort mit denen Silvester und also Novi Gott und Weihnachten am 6. Januar feiern. Die feiern ein bisschen später.
Die Orthodoxen, ja.
Und da bin ich also zu meinem DDR-Chef gegangen und habe gesagt, hier Urlaubsantrag, ich will in Urlaub fahren und fahre mit meiner Familie nach Leningrad. Ja, sagt er, da gibt's jetzt neue Regelung. Da müsstest du hier mal diesen Zettel ausfüllen, holt da so einen Vordruck vor und sagt, ja, da schreibst du mal, wohin du fährst, wann du fährst, zu wem du fährst, also woher du die Personen kennst und wer da noch kommt.
Also quasi das Hausbuch, was es gab.
Ja, so etwa der Hausbuchgedanke der DDR umgesetzt jetzt auf diese Reise. Nur war das ja jetzt keine Westreise oder so. Es war ja auch nicht mein Schweizer Chef, der gefragt hat. Das hatte mich schon verwundert, denn als ich wiederkam dann im Januar, hat er mich gleich befragt, ja, wie war es denn? Und mach doch mal eine Notiz, wie die Versorgungslage ist. Und wer war denn nun da? Mit welchen Leuten hast du denn da so gesprochen? Das war absolut unüblich, weil über meine sonstige Tätigkeit in der Firma musste ich einmal im Jahr so einen Bericht machen, was wir Gutes getan haben, damit der Export der DDR gesteigert wird und weiß ich was ist. Aber sonst nichts, ne?
Und jetzt wurde es wirklich ins Persönliche, ins Private?
In dieses.
gepackt.
Das war schon fast vergessen. Da gehe ich im Sommer 88, werde ich wiedergerufen in sein Büro und da sagt er, was machst denn du in der sowjetischen Botschaft? Er sagt, ich war in der Handelsvertretung. Ja, da habe ich gesehen, wie du da rausgekommen bist. Auch eine Frage, die absolut unüblich war. Also
unter
Brüdern sowieso.
Ja, ja.
Und da habe ich gesagt, ja, wir haben bemustert, weil die Sowjets kaufen Audio-Videobänder und also kommerzielle, also für Fernsehen Radio. Und da muss man bemustern, das sind dann so eine großen Rollen und die habe ich da hingebracht. Mhm. Nichts weiter. Ein weiteres Jahr später stelle ich fest, dass zunehmend so Leitungsmitglieder der mittleren Ebene im Hause Transinter, da saßen ja jetzt die Schalk-Firmen, also die West-Firmen, aber auch die Schalk-Firmen, verschiedenste Firmen, die Provisionen für den Handel kassiert haben, aber auch solche Firmen wie Imes, die Waffenhändler und so weiter. Und da stellte ich also fest, dass einige nicht mehr da sind, frage ich die Kollegen. Ja, der ist versetzt worden. Der sitzt jetzt in Grünau oder in Hellersdorf in so einer Außenstelle und ist nicht mehr hier im IHZ. Und dann kommt 1989, da kommt der Schweizer Chef nach dem Mauerfall, kurz vor Weihnachten, und gibt mir einen Sonderauftrag und sagt, ja, wir haben ja, die Schweizer Firma war für alle sozialistischen Länder zuständig im Kanton Zug. Und da errichten wir jetzt in Polen und in Tschechien und in Ungarn Tochtergesellschaften. Das wollen wir hier auch machen. Und du kriegst jetzt den Auftrag, Anwalt, Notar zu finden, Büroräume zu finden, so dass wir nächstes Jahr, 1990, dann eine Tochtergesellschaft für den Vertrieb der Produkte haben. Denn wir hatten ja ein gutes Geschäft. Und dann kommt der Januar 1990. Und da bekomme ich einen Anruf, alles einstellen, keine Firma gründen, alles ruhen lassen.
Aus Zug.
Aber der war praktisch aus den USA, dass die mir das nur mitgeteilt haben.
Ja, okay.
So, die Zentrale in den USA hat mitgeteilt, es wird keine DDR mehr geben. Deshalb integrieren wir unser Business in die deutsche Tochtergesellschaft. Aus heutiger Sicht sagt das nicht viel, aber die Entscheidung, die deutsche Einheit zu planen, ist ja erst im April 1990 gefällt worden, nachdem die neue Regierung ihre Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Sie war im März gewählt worden, dann gab es natürlich dieses, wer wird dann regieren, mit wem, die Auseinandersetzung. Und dann ist im April erst diese deutsche Einheit als Ziel erkannt worden und damit dann auch die Währungsunion durchgepeitscht worden. Ja. Die Aufnahme der Gespräche der Alliierten zum 2- und 4-Vertrag, die geschah am 13. April 1990.
So. Und Sie haben, du hast schon im Januar...
Ja, aber ich wusste ja gar nicht von meinem Glück. Ich konnte das ja auch nicht für mich persönlich umsetzen. Ich habe nur gemerkt, es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe und ich nicht einordnen kann in mein, ja sicherlich auch sozialistisches Weltbild. Ich war ja ein Kind der DDR, dort erzogen, habe ein, also Außenhandel ist staatsnahes, was staatsnahes studiert, ja?
Ja.
Und konnte mir das also überhaupt nicht vorstellen in dieser Zeit, wie das zusammenhängt. Ja, haben wir das alles integriert. Und als die Währungsunion kam zum 1. Juli, hatten wir alle unsere Businesses in die bundesdeutsche Tochtergesellschaft eingeführt. Die waren ja genauso, sagen wir mal, perplex.
Ja.
Da wurde ich also ins Meeting des Generaldirektors eingeladen, also im Vorstandsmeeting. Das lief in Englisch, weil es ja ein US-Konzern ist. Und dann kam ich da rein, habe mich vorgestellt und hab gesagt, was ich mache. Und da haben die im ersten Augenblick gedacht, die Mitarbeiter, dass ich Schweizer bin, weil ich ja, weil das ja die Schweizer Tochter war in Ostberlin. So, nee. Und dann habe ich das erklärt. Dann haben die alle baff da gesessen. Und dann habe ich dann meine kleine Präsentation gemacht, in welchen Produktgruppen wir was verkaufen, was die, also unser Plan letztes Jahr war, der Plan der Forecast dieses Jahr ist. Es war ja noch alles unter der Denke, das geht so weiter in der DDR. Der Bruch war ja, also der Bruch war sichtbar da mit dem Mauerfall, aber die Konsequenzen waren noch nicht begriffen von der Masse. Ja?
Ja.
Man, also sozusagen das Thema der Stasi-Sturm im Januar dort auf die Stasi-Zentrale, die alle übergesiedelt sind, die Berichte in den Zeitungen, ja, ich bin jetzt auch aus Leipzig hierher gezogen und suche Arbeit und so weiter, das bestimmte die Diskussion. Aber jetzt die Frage, wie geht's mit unserem Business weiter, das war schon wesentlich schwieriger zu beantworten, weil viele, die eine Firma gründen, kennen das, da sagt die Bank, ja, aber Sie haben ja gar keine Geschichte, wir können ja gar nichts nachvollziehen die für die letzten 5 Jahre ihr Business. So, und Sie kommen und erzählen uns hier was. Also bitte, ja. Wenn Sie aber jetzt hingehen und sagen, hier sind meine betriebswirtschaftlichen Auswertungen oder mein Jahresbericht von, dann sagt die Bank, sehr schön, das entwickelt sich so weiter. Und trotzdem kann es den Knall geben. Mhm. Nicht? So, naja. Das habe ich dann alles, haben wir alles gemacht. Dann kamen die bundesdeutschen Kollegen. Wir haben da so die Business übergeben, die ja nicht nur in der Industrie waren. Das waren ja auch zum Beispiel Telekom-Erzeugnisse oder Zahnfüllmaterialien, die, also lichternde Zahnfüllmaterialien. Und das hat uns dann bis zum Herbst also voll absorbiert, bis die deutsche Einheit dann verwirklicht war. Und dann wurde ich also mit meinem Schweizer Chef, mit dem neuen Chef der bundesdeutschen Tochter, sind wir dann nach den USA geflogen. Und da hat man mich gefragt, ob ich dann das Büro in Moskau aufbauen will. Und da habe ich zugesagt. Und dann bin ich ab Anfang 1991 nach Moskau gegangen und habe dort praktisch das Gleiche nochmal erlebt. Also in einer völlig zerfallenden Gesellschaft, ja. Ein Büro aufzubauen, unsere Gelder, die wir, also die Firma hatte ja auch verkauft nach Russland, aber jetzt nicht mitten im Büro, sondern praktisch im Fernabsatz, würde man heute sagen. Ja. Und die Vnesh Ekonombank war pleite. Die hat, zwar hatte der Kunde seine Dollar an die Vnesh Ekonombank gezahlt, dass die die Firma bezahlen konnten für die Lieferungen, aber die waren eben pleite, Bank pleite, da holst du nichts.
Ja.
Und da ist dann so langsam bei mir so klar geworden, dass das wesentlich größere Umwälzungen sind, als wir das nur mit dem Mauerfall erlebt haben. Das hat es ja dann auch in den anderen sozialistischen, ehemals sozialistischen Ländern gegeben. Und das ist ja jetzt vielleicht auch die Begründung, warum ich das Buch dieses Jahr jetzt nochmal überarbeitet herausgegeben habe und erweitert um diesen Aspekt 30 Jahre jetzt Zerfall der Sowjetunion. Und das habe ich alles miterlebt. Ich habe also fast so wie wir hier sitzen, von Jelzin entfernt gestanden, als der auf dem Panzer in Moskau hinter dem Weißen Haus da, ja, dem Regierungsgebäude, da seine Rede gehalten hat, ja. Und das war also ganz irre Zeit und dann war die Sowjetunion zu Ende. Ja. Und ich war dann mit einem Mal wieder in einem neuen Land. Also ich war erst aus der DDR, dann war ich in der Bundesrepublik, dann war ich in der Sowjetunion und dann war ich in Russland wohnhaft. Ja.
Ja.
So, in der Russischen Föderation in Moskau. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht und in dieser Zeit hat mich das nicht losgelassen und ich habe also jedes Mal, wenn ich in Deutschland war, Bücher gekauft und da ist mir aufgefallen damals schon, dass viele der Bücher von russischen Diplomaten oder von Shevardnadze nicht in Russisch verfügbar waren. Die gibt es nur fürs deutsche Publikum.
Ja. Von russischen Autoren?
Oder? Ja, russische Diplomaten,
ja.
Die ihre Bücher geschrieben haben, so bis 95, von Falin über Semjonow, sein Buch, Shevardnadze, die gibt es alle nicht in Russisch. Die kann man nur in Deutsch lesen. Okay. Weil die, und Semjonow schreibt es auch, weil es für den deutschen Leser geschrieben ist. Mhm. Das, und bis heute ist ja das Thema, wie die Sowjetunion zerfiel, in Russland genauso kontrovers diskutiert wie hier. Ja.
Ja.
So. Ja, und dann habe ich in meinen Reisen durchs Land, ich bin sehr viel auch in den Kombinaten gewesen und dann in den sich beginnend privatisierten Betrieben, Menschen kennengelernt, die verdammt gut Deutsch sprachen. Weil ja 91 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch der KGB und der GRU sozusagen in Größenordnung abgespeckt haben. Und nun mussten ja die Leute, die alle in der DDR oder in Österreich oder so gedient hatten, die ja eine exzellente Deutschausbildung hatten, die mussten ja nun irgendwo arbeiten. Und in der Kolchose war da kein Platz für die, wo sie ihr Deutsch anbringen konnten,
ja.
Aber in den Exportbetrieben. Und so ist man dann mit diesen Leuten zusammen getroffen. Und da gab es dann manchmal bei einem Wodka oder wenn irgendein Vertrag gemacht wurde, sehr interessante Gespräche, wo die immer mal so ein paar Mosaiksteine des Gesamtbildes einfach abwarfen und ich dann gesagt habe, davon hast du auch noch nicht gehört.
Ja.
Und so hat sich das dann über die Jahre, sagen wir mal, geformt und das Interesse war da, das also weiter zu beobachten. Und dabei ist mir dann auch hier in Deutschland, also wenn ich die Literatur ausgewertet habe und seit 98 war ich dann wieder hier wohnhaft, aufgefallen, dass in der ersten Phase nur der Genosse Krenz von friedlicher Revolution gesprochen hat. In der ersten Phase nach 89 war es das Chaos in der DDR und das Beispiel war der Schabowski, der ja sowas von konfus an dem Tag war und alles verwechselt hat und das hat ja auch DPA geschrieben.
In Anführungsstrichen.
In Anführungsstrichen, ja. Und Und die Amerikaner, die Condoleezza Rice hat auch ein Buch geschrieben, die war damals im Nationalen Sicherheitsrat der USA. Und das ist also sozusagen ein Beispiel, wie ein Staat, der völlig chaotisch und am Ende ist und wo die Linke nicht weiß, was die Rechte macht, sich dann der Straße ergibt. Das war die offizielle Darstellung. Und nun hat man daran gearbeitet und 2005 begann das und seit 2009, also nach 20 Jahren nach dem Mauerfall, ist dann die friedliche Revolution als das eine und einzig wahre, historisch genaue und amtlich anerkannte Ergebnis.
Das ist jetzt die Geschichte.
Die Geschichte, die festgefügte Geschichte. Ja. Ja, ich bin dann 2014 in Rente gegangen. Ich hatte noch einen anderen Job, war ich noch in Südeuropa für ein paar Jahre tätig und habe dann eigentlich zum Jahr 2014, zum 25. den Entschluss gefasst, weil ich das alles gesehen habe, was im Fernsehen läuft und diese verfestigte Darstellung. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, musste ich nochmal ins Krankenhaus, hat das alles ein bisschen verzögert. Und 2017 habe ich angefangen, 2018 mit dem Buch, also dem Vorgängerbuch hier, wo ich praktisch die Frage stelle, Zufall oder Planung, ja, zum Mauerfall.
Ja.
Und da bin ich dann bei verschiedenen Verlagen gewesen. Die meisten antworten ja nicht. Ich bin ja No-Name. Ich komme ja hier von der Seite. Ich habe weder Geschichte studiert noch bei Professor X promoviert, sondern komme und bringe das Buch, was ja nun also total gegensätzlich zur Geschichte, die erzählt wird, ist.
Ja.
Und dann hat mir einer, habe ich mal mit einem Verlag da telefoniert, der hat gesagt, Herr Wolski, wir sind ein Sachbuchverlag. Und wenn Sie Fiction veröffentlichen wollen, dann müssen Sie woanders hingehen. Sehen Sie mal, schauen Sie doch mal ins Internet. Finden Sie im Internet was zu KGB IM 1989 in der DDR? Nee, ja. Zu Stasi IM. Da haben Sie hunderte von Seiten. Aber KGB IM, also da muss ich Ihnen doch sagen, da liegen Sie im Fiction-Verlag besser. So, dann bin ich also zu Amazon gegangen, habe das im Selbstverlag bei Amazon veröffentlicht. Mittlerweile habe ich da schon 50 Bewertungen, was ja für einen Outsider bei einem Sachbuch gar nicht so übel ist.
Ja.
Und dann kommt im Juli 2019 Egon Krenz und schreibt bringt sein Buch auf den Markt, Wir und die Russen im Herbst 89. Und da bringt er zwei Episoden, die er zum ersten Mal bringt. Er hat sich ja schon öfters literarisch geäußert. Die eine Episode ist, dass 1988 im Politbüro eine Krisensitzung war. Weil in Schwerin hat ein offensichtlicher KGB-Mann Leute interviewt zur Lage der DDR und dieses Tonbandgerät hat er verloren. Nun ist das, wenn sowas verloren geht bei Geheimdiensten, ist ja immer die Frage,
in wessen Hände?
Warum hat er das verloren? Ja. Ich meine, es kann schon sein, vielleicht war er total besoffen und hat es in der Bahn liegen lassen. Oder man wollte, dass die Genossen sich damit befassen. Jedenfalls hat Honecker gefordert, dass der KGB-Resident ausgewiesen wird aus der DDR. Dann hat Mielke Anfrage stellen müssen bei beiden Diensten und hat gefragt, ob sie den Ivan Ivanovic da kennen. Und was haben die Dienste gesagt? Nö, den kennen wir nicht. Worauf die natürlich in die Denkrichtung geführt haben, dann gibt es hier also noch eine KGB-Einheit, die hier nicht akkreditiert ist. Denn die beiden Dienste, also der KGB musste akkreditiert sein, der militärische Abwehrdienst, ja, der war im Rahmen des Truppenstationierungsvertrags nach dem, oder
Warschauer Pakt mäßig.
Nee, mit der Besetzung Deutschlands vom 8. Mai hatte das zu tun. Mhm. Aber da haben sich also Gedanken gemacht, ist es so, dass da noch eine Einheit hier operiert und unsere Werktätigen hier mit dummen Fragen belästigt. Und die zweite Sache ist, dass Krenz darüber spricht, was am 10. November, also am Morgen nach dem Mauerfall, passiert ist. Da ist er nämlich beim sowjetischen Botschafter gewesen. Und der war ja total perplex, weil er das selber nicht einordnen konnte, was da passiert ist. Und da hat der Botschafter zu ihm gesagt, Genosse Krenz, ich bin zwar der sowjetische Botschafter, aber es gibt noch mehrere sowjetische Institutionen in der DDR, über die ich nicht Bescheid weiß. Und ich würde mal sagen, da hat er jetzt nicht die russisch-orthodoxe Kirche gemeint.
Mit Sicherheit nicht.
Gibt es ja hier eine schöne.
Ja, wunderschön.
So.
Ja.
Und das andere Buch kam im September 2019 raus. Dr. Peter Michael Distel, letzter Innenminister der DDR, spricht darüber, dass sich zwei Generale im Vier-Augen-Gespräch nach seinem Amtsantritt am 13. April zu erkennen gaben. Ich bin der und der, habe das und das gemacht und bin auch Offizier der Sowjetarmee.
Gleichzeitig? Also Sie waren Volksarmee-Generale?
Polizeigenerale. Oder das war ja Polizei.
Ah, okay.
Und gleichzeitig. Er hat sich zu erkennen gegeben, dass er, weil er ja natürlich General ist, ist er dann ja Offizier bei einem Dienst, diesen Dienst, also bei der sowjetischen Armee. Also das hat beim vermutlich Militärgeheimdienst oder beim KGB, weiß ich nicht, unterschrieben hat. Habe heute nochmal nachgeguckt, heute früh, bevor ich hierher gekommen bin, findet man im Internet, Distel hat im April zwei Generale entlassen. Steht da drin, aber ja, keine Namen. So. Und wenn man jetzt General war, dann war man entweder stellvertretender Minister oder für so eine Hauptabteilung zuständig im Innenministerium. So. Und nun geht ja das Denken weiter, das wären ja nicht die einzigen gewesen sein, die beiden, nicht?
Also im Prinzip war für den Zuschauer oder auch für mich nur so eine kleine Zwischenbilanz, ja, worauf du hinaus willst, ist, um deutlich zu machen, es gab einen, also die sowjetische Einflusssphäre in der DDR war viel filigraner und ja, intensiver, als selbst die SED-Genossen wussten.
Der also, normale SED-Genosse.
Oder der normale, ja, vielleicht auch ein Erich. Ich meine, den hat man gut abgeschirmt, sagt man ja. Ne?
Ja, also der KGB hatte ja in der DDR alles aus hier von Stasi-Unterlagenbehörde, ja, die ja da alle diese Dokumente auch gefunden hat, wenn das MFS mit dem KGB gesprochen hat oder der KGB was geliefert hat ans MFS. Also die hatten so 1.000 bis 1.100 Leute hier in der DDR.
Als offizielle.
Offizielle KGB-Mitarbeiter. Und diese hatten im Ministerium für Staatssicherheit eine eigene Vertretung von 20 bis 25 Leuten. Und in jedem Bezirk hatten sie nochmal so 8 bis 10 Leute, die auch bei den Bezirksverwaltung des MFS sozusagen die Ansprechpartner waren. Und in Dresden saß zum Beispiel 86 der junge Hauptmann Putin, der dann als Oberstleutnant 1990 die DDR verlassen hat. Ne? So. Und in diesem Dokument, was ich dann gefunden habe aus der Stasi, in diesem Stasi-Unterlagenkomplex, da gibt es praktisch diese Bundestagsdrucksache von 1994, wo alles zum Koko-Bereich ausgewertet wurde. Das sind 1500 Seiten. Da gab es also
Koko ist die
kommerzielle Koordinierung. Mhm. Also, wie die strukturiert waren, was die gemacht haben und wie die funktioniert haben. Und wem der Schalk alles diente, ja, also der war ja dreifach.
Er hatte den Schalk im Nacken auch.
Ja, ja, er hatte den Schalk im Nacken. So, und da gibt es einen ganz bemerkenswerten Satz, dass die Abwehrarbeit im IHZ koordiniert wurde von der Stasi und dem KGB. Das heißt, dass es dort KGB-Leute gab. Mhm. Denn sonst wurde ja, und da gibt es ja diverse Literatur auch von den Stasis, gibt es ein Buch Fragen an das MFS, haben zwei Generale geschrieben, wie diese Zusammenarbeit war. Und normalerweise war das nur schriftlich und man hat alles umgeschrieben, um den Quellenschutz, wie bei den Diensten üblich, zu gewährleisten. Das heißt also, der KGB hat von der DDR was bekommen, wo die DDR meinte, dass es für ihn wichtig ist, wo aber umgeschrieben war und man die Quelle nicht erkennen konnte, sondern nur, also das A mit B gesprochen hat und die Böses gegen die sowjetischen Streitkräfte oder gegen die Sowjetunion, weiß ich was, vorhaben oder so. Jetzt wusste aber die Stasi durch dieses Dokument, dass im IHZ Menschen, also im Einsatz waren, KGB-Mitarbeiter, vielleicht sogar Hauptamtliche. Es gab ja auch hauptamtliche KGB-Mitarbeiter, die DDR-Bürger waren. So, die gab es auch beim GRU. Ja? So, das heißt also, die Stasi, als die Beziehungen sich 85 mit Gorbatschows Machtantritt weiter verschlechterten, die waren vorher schon schlecht, also tatsächlich schlecht, nicht in der Propaganda, hat dann angefangen auszusortieren, wer sitzt im KGB in Führungsposition und arbeitet für die Russen. Das waren gar nicht so viele Leute, weil den Hausmeister oder so brauchten sie da nicht oder eine Sekretärin als Regelfall, vielleicht die vom Generaldirektor, aber sie haben dann, und da komme ich wieder zu dem Eingangsgesagten, geguckt, was macht der Wolski in der Sowjetunion? Warum fährt der da hin? Soll der da geschult werden?
Ja.
Packt der dort aus oder was? Was wäre denn, wenn jetzt die Russen den einkassieren und sozusagen dieser Kanal DDR zu einem US-Konzern russisch unterwandert wäre? Wollen wir das?
Ja, also im Prinzip, um sozusagen jetzt auf den Mauerfall als solche, beziehungsweise die Vorbereitung.
Ja.
Als Summe, es gab, Gorbatschow stand ja für eine Linie der sogenannten Perestroika, der Umwandlung.
Umbau heißt das ja.
Umbau, Transformation, Glasnost, Transparenz und so weiter. Und das war offensichtlich, dass Erich Honecker diesen Kurs nicht mitgehen würde. Und jetzt bist du ja auch auf Quellen gestoßen, die eindeutig eigentlich besagen, dass die Sowjets unter Gorbatschow mit den Amerikanern verhandelt haben, regelrecht verhandelt haben über das Ende der Sowjetunion, das Ende des Warschauer Pakts, das Ende eigentlich dieser 60 Jahre oder 89, dieser beiden Blöcke, aber es hat einen Preis gegeben, ne? Also der ihnen sehr, sehr wichtig war, den Sowjets. Wenn das alles friedlich über die vor sich gehen würde, dann wollen sie auch was dafür haben.
Naja, also das war ja nicht so viel.
Verhandlung.
Ja, das denke ich schon.
Und dass ein Herr Semjanow, ehemaliger Botschafter der Sowjetunion, dann seine Rente in Köln, glaube ich, in Köln oder so irgendwo, verbringt, ist ja auch schon sehr außergewöhnlich.
Ja.
Also ein russischer Botschafter dann in dem Land in Rente geht, wo er vorher Botschafter war.
Ja, na, also zu sozialistischen Zeiten wäre das, also ist das auch so ein undenkbares.
Ja, ja.
Also vielleicht.
Das wäre jetzt einfach nochmal.
Da würde ich gerne hinkommen.
Ja, ja.
Wobei man muss sagen, ich bin über einen Spiegelartikel von 2010 erst richtig drauf gestoßen worden, dass die Russen, also die Sowjets, Schewardnadze und Gorbatschow, 1988 in Ostberlin waren und dem Erich gesagt haben, Erich Honecker, Mauer weg ist nicht gut für Haus Europa und für unsere Politik. Und da muss Erich auf den Tisch gestiegen sein. Weshalb dann 14 Tage später der Regen in Westberlin sagte, Mr. Gorbatschow, Reagan, Tear Down the Wall. Also der hat nicht sich an die Ostberliner gewandt, die die Mauer angeblich alleine gebaut haben, sondern ja, an die Sowjets. Ne? Ja, und in diesem Ganzen, was wir bisher besprochen haben, erscheint 1995 das Buch von Semjonow. Semjonow, eine ganz bunte Figur, der schon 1940 in Berlin Botschaftsrat war, bis 1941. Er ist also dann mit ausgetauscht worden, als der Krieg begann. Und der damals sich schon Gedanken über die Bodenreform gemacht hat. Er hat da dieses Buch geschrieben, 50 Jahre, da, also halbes Jahrhundert im diplomatischen Dienst. Und in diesem Buch fehlt alles, was ab 1986 ist. Aber er schreibt, dass er 91 erst in Rente ging. Und das hat mich interessiert, hoch und runter. Und etwa seit 2005, nicht eher, gibt es im englischen Internet die Darstellung, dass er in Köln als Sonderbotschafter der Sowjetunion gewohnt hat bis zu seinem Tod.
Also Sonderbotschafter.
Als Sonderbotschafter.
Ja. Ja.
So, nur was macht ein Sonderbotschafter? Der ist ja...
Er sondiert.
Ja, er ist nur für eine bestimmte Aufgabe da. Ja. Denn der, es gibt offiziell ja den allgemeinen, also ja, den Botschafter, den außerordentlichen und Bevollmächtigten, der da immer so ein großes Haus hat und eine schicke Residenz. Aber er war eben auch da. Und dann kann man anhand der Ereignisse, die es so in diesen Zeiten gegeben hat, das, was er beschreibt, nachvollziehen, also bis 86 sein Leben, dass er offenbar sein Lebenswerk zerschlagen hat. Denn er war ja seit 45 der höchste politische Beamte hier der Sowjets in der sowjetischen Militärverwaltung. Er hat die Landwirtschaft kolchosiert, also die Kolchosen hier angeregt. Er hat die Enteignung durchgeführt. Er hat ein Drittel der Landwirtschaft umverteilt, also der landwirtschaftlichen Flächen. Er war der Mann, der den 17. Juni hat niederschießen lassen. Ja. Und er war der Mann, der als stellvertretender Außenminister für den Mauerbau zuständig war. So. Dafür gibt es wenige Dokumente. Man kommt auch nicht in die Archive. Ich hatte mich drum
bemüht. Du schreibst in deinem Buch, dass 21 die Archive geöffnet werden sollen.
Ja, ich hatte mich schon angemeldet, aber ja, durch Corona gibt es da in Moskau nichts zu sehen. Ja? Die haben also alles geschlossen. Also das ist auch ein schöner Vorwand. Ja? Ich habe mich hier ans politische Archiv gewandt und die haben mir mitgeteilt, dass Semjonow am 16. April 1986 die Bundesrepublik verlassen hat. Und im Buch kann ich also...
Die Bundesrepublik?
Ja.
Okay.
Die alte Bundesrepublik. Mhm. Ne? Da war er ja Botschafter bis April 86 in Bonn gewesen. Und wenn man aber liest, dass den Nachruf, also kurze Todesanzeige da im Süddeutschen Zeitung oder so, steht drin im Buch, dann teilte man schon mit, dass er im Dezember 1992 in Bonn verstarb und er wohnte seit seiner Pensionierung in dieser, oder seit 86 in Bonn, ja? in Köln, Entschuldigung, in der Domstadt.
Ich würde es gerne gerade noch mal ein bisschen forcieren. Weil es gibt ja ein paar Dinge, die jetzt sofort ins Auge, wir sind ja sozusagen schon, wir haben das Terrain gerade so ein bisschen abgesteckt, dass es eben Kräfte gab, die im, sag mal, Untergrund oder im Geheimen, im Verborgenen gewirkt haben und komischer oder kurioserweise auch einen Semjonow, der das Ganze aufgebaut und wieder eingerissen hat, die Mauer wurde durch Chruschtschow letztendlich befehligt nach seinem Rückkehr aus Paris. Ja, da hast du mir gerade im Vorgespräch noch ein Detail. Schaffen wir gar nicht alles. Ja. Aber zum Beispiel eben das. Allein die Tatsache, dass ein amerikanischer Sender einen Reporter nach Berlin schickt und glaube 6. November ist er in Berlin-West angekommen und hat jenseits der oder
hinter der Mauer,
am Brandenburger Tor eine Tribüne aufgebaut und sogar auch noch einen Kran, ich glaube auch 8. oder 9. einen Kran besorgt, also einen Kamerakran. Warum? Also zufällig. Es ist ihm zugefallen. Also dass offensichtlich bestimmte Medien, oder in diesem Fall dieser Sender, er hat, glaube ich, auch mit dem
Schabowski geinterviewt. Er hat das als einziger Journalist nach dieser Pressekonferenz, weshalb ja der Schabowski auch gesagt hat, um 19 Uhr, jetzt ist Schluss. Ja. Kurz bevor er gesagt hat, geht ab sofort hier mit der Reiseregelung, jetzt ist Schluss. Danach hatte der Brocker ein Interview mit ihm, habe ich auch drüber geschrieben.
Ja.
Wobei ich zitiere das ja auch nur nach Medienberichten. Ja. Und der ist dann sofort nach dem Interview, so 20 Minuten, ist er wieder in den Westen gefahren und hat sich auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, hinter der Mauer, wieder in seinen Übertragungswagen gesetzt und gewartet, was dann so kommt.
Ja.
Das heißt also, für mich ist das völlig klar, da waren Kräfte am Werk, die im Hintergrund das wussten. Ich zitiere ja auch, 2005 gab es hier in Berlin eine Konferenz, Geheimdienste für den Frieden oder so. Und da hat der CIA-Station-Chef von Bonn 1990 gesagt, ja, also wir haben uns ja mit den Kollegen da von der sowjetischen Seite regelmäßig in neutralen Ländern getroffen.
Genau.
So, was die da besprochen haben, wissen wir nicht. Aber alleine diese Mitteilung, dass es also diese Kontakte gab, ja, und das ist schon. Was mir bei der Sache noch so eingefallen ist, Sie sind doch Theologe, du bist doch Theologe, ne?
Ja.
Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Der Herr sei gelobt.
Der Herr sei gelobt.
Das war Hiob, glaube ich, ja.
Ja, ja, das ist Hiob, aber. Ja. Es ist dieses Muster, was hier ist, nicht? Die Sowjets haben
die Mauer gebaut,
gefordert. Die wurde gebaut in ihrem Auftrag und jetzt hat sie nicht mehr gepasst in die Landschaft und nun wurde sie wieder weggenommen.
Und du hast in deinem Buch gesagt, die ganze Geschichte ist nicht zu trennen, also das Vorgehen auch der Sowjets, nicht zu trennen vom Hitler-Stalin-Pakt. Also
ja.
Und vor allen Dingen den Zusatzprotokollen, die es ja zig Jahre, also Jahrzehnte offiziell nicht gegeben hat. Also es wurde immer.
Also die Sowjets haben das immer geleugnet.
Genau.
Und in je nachdem, wie schlecht die Beziehungen zu den USA waren, wurden die dann auch als plumpe Fälschung der Amerikaner, um die Friedenspolitik der Sowjetunion zu verleugnen, bezeichnet.
Genau.
So. Im ersten Buch habe ich es schon erwähnt, aber es gab dann schon noch Nachfragen und dann habe ich mir gedacht, das könnte man ja noch ein bisschen ausbauen, deshalb jetzt in dem Buch. Die Mauer ist in der Nacht vom 9. zum 10. November gefallen oder geöffnet worden, also wir sagen symbolisch gefallen. Am 24. Dezember, wo wir Weihnachten feiern und die Russen ja nicht, ne? Die feiern das ja ein bisschen später, wurde in Moskau ein Beschluss gefasst vom 2. Volksdeputiertenkonferenz, nämlich dass die Verträge des Deutschen Reichs mit der Sowjetunion von 1939, die beiden Verträge, mit ihren Geheimprotokollen von Anfang an null und nichtig sind. Das ist natürlich eine interessante Sache. Also das war schon 50 Jahre her, dass diese Verträge unterschrieben wurden.
Ja.
Und nun kann man argumentieren und sagen, ja, naja, aber 45 musste man sich ja damit nicht auseinandersetzen. Da war ja alles geklärt. 45 waren die Sowjets hier, da gab es eine Truppe SMERSH, die hat alles, was sie an Dokumenten bekommen konnte, hier aus der Reichskanzlei und aus den Ministerien, eingesammelt. Unter anderem auch die deutschen Originale dieser Verträge und die Geheimprotokolle. Und die Geheimprotokolle sind ja bis heute das, worüber auch der Krieg der Interpretation geht. Denn die Sowjetunion hat ja damit die drei baltischen Staaten eingekloppt gehabt. Ne? Mhm. Denn sie hatte das Okay von der deutschen Seite. Und 1940 wurden diese drei baltischen Staaten, und der Herr Semjonow war in Litauen der Botschaftsmitarbeiter, Botschaftsrat, der hat in Litauen die Enteignung der Landwirtschaft geplant gehabt. Und als Litauen dann sowjetisch, also sozialistisch wurde, eine sozialistische Regierung bekam und man optierte für den Beitritt zur Sowjetunion, wurde dann die Kolchosen gegründet, ja. Und dieses Einkloppen hat dazu geführt, dass also das Thema Top Secret war. Dann gab es 45 Jalta und dann gab es 45 Potsdam. Und in Potsdam wurde die Ostgrenze Deutschlands festgelegt, wie sie schon in Jalta von den drei Alliierten besprochen war. Die Franzosen waren ja da nicht bei. Und dann stand nur die Frage, was wird denn aus Königsberg? Königsberg ist im Potsdamer, also Königsberg, Kaliningrad, ist laut Potsdamer Abkommen treuhänderisch der Sowjetunion übergeben und wird dann, wenn der Friedensvertrag unterschrieben wird, irgendwann mal, dann wird darüber entschieden, was mit Königsberg wird. Und die Alliierten, die Westalliierten, hatten der Sowjetunion schon zugesichert, dass man sich positiv über eine, also grundsätzlich positiv ist, wenn es dann mal so wird, aus der Treuhand in sozusagen Eigentum übergeht. Ja. Nun hat Väterchen Stalin im April 1946 mit einem Federstrich Königsberg, Kaliningrad, als Oblast eingekloppt, aber nicht in die baltischen Staaten, sondern in die Russische Föderation. Und nun stand für die Sowjets die Frage 1989 nach dem Mauerfall, wenn es denn die deutsche Einheit, die sie ja seit 86 wollten, geben wird, was passiert dann mit Königsberg? Sind die Verträge noch aktuell? Denn in den Verträgen war definiert, dass die Grenze zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich zwischen Königsberg und Litauen verläuft. Litauen war noch nicht sowjetisch, aber wurde bald sowjetisch. Und dann gab es dann noch so eine Änderung. Memelgebiet kam noch nach Deutschland. Und dann hätte ja Deutschland eventuell später einmal irgendwann sagen können, guck doch mal noch mal rein in dem Vertrag. Die Reichsgrenze, unsere Grenze verläuft hinter Litauen.
Hinter Königsberg, ja.
Ja, zwischen Litauen und Königsberg. Und damit das nicht passiert, musste man also tief ins Archiv greifen. Und das ging am 23.12. erstmal in die Hose, weil die Delegierten gesagt haben, naja, aber habt ihr denn hier diese Geheimverträge? Nee, die haben wir nicht gefunden, hat sozusagen der sowjetische tiefe Staat nicht rausgerückt. Aber die gibt's. Da gibt's von den Amerikanern so Abschriften. Ja, aber das ist doch eine amerikanische Lüge vielleicht, ja. Und da sollen wir jetzt einen Beschluss fassen zu einem Dokument, was es nicht gibt.
Ja.
So. Gab's dann so von dem Berichterstatter, Gorbatschow saß mit versteinertem Gesicht daneben, also zwischen dem, der da gefragt hat und dem. Also. Und dann haben sie nächsten Tag noch was gefunden. Und zwar hat Molotow 45 Dokumente aus dem einen Archiv, aus dem Außenministeriumsarchiv oder aus dem Regierungsarchiv ins Außenministeriumsarchiv rübergenommen. Und da musste es ein Protokoll geben. Und da waren die aufgeführt. Geheimprotokoll und Geheimprotokoll So. Und daraufhin haben sie nochmal die Frage gestellt, dass also die Delegierten abstimmen lassen. Und dann haben 75% der Delegierten dafür gestimmt, dass diese Protokolle und die Verträge, die Verträge waren ja bekannt, die wurden ja in Zeitung abgedruckt, ne? So eben für ungültig von Anfang an gestimmt wurden. Damit gab es dann keine deutsche Reichsgrenze mehr.
Und also wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, war Innenverhandlungen mit den Amerikanern oder Westalliierten eine Bedingung für die deutsche Einheit und den friedlichen Mauerfall, also zumindest in die Richtung, dass Königsberg nicht in Frage gestellt wird, also Kaliningrad?
Naja, das kann ich so nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Russen, wenn sie die deutsche Einheit ist ja von den Russen ausgegangen und nicht von den Westalliierten.
Ja.
So, also die Amerikaner sind noch mitgegangen, aber die Franzosen und die Engländer, also da gibt es genug Literatur, dass die erhebliche Bauchschmerzen hatten. Man hatte sich, gibt es ja so einen französischen Außenminister, der mal gesagt hat, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt. So. Mhm. Und die Russen, aufgrund ihrer, sagen wir mal, Niedergangs des Systems, wollten das ganze sozialistische Lager ja loswerden. Für sie war es wichtig, dass sie gesagt haben, jawohl, jetzt müssen wir nur noch Königsberg sichern, dass jetzt nicht sozusagen das vergessen wird und eines Tages als Problem hochkommt. Das hatte jetzt erstmal mit den Alliierten so gar nichts zu tun, weil es wurde ja kein Friedensvertrag unterschrieben.
Bis heute nicht.
So, bis heute nicht. Das heißt also, das war dann eine interne sowjetische Sache, wenn sie gesagt haben, ungültig erklärt, Schluss aus. Peng. So, und das war natürlich, für hier in Deutschland hat das ja niemanden bewegt. Das war ja nur schon 50 Jahre oder 45 Jahre sowjetisch. Ja. Und die Deutschen waren froh, dass das so friedlich alles gewesen ist und die Vereinigung kam. Ja. Mhm.
Und zusätzlich noch, also ich weiß nicht, an welcher Stelle das gebracht hast, aber dass eine Forderung, ich weiß nicht, aus welcher Quelle du das dann entnommen hast, aber eine Forderung, dass die Vertreter der Sowjetunion nicht belangt werden können für Straftaten oder gegen die Menschlichkeit im Sinne von Nürnberg, also was die Gulags angeht.
Ja.
Und, soweit ich weiß, dass die Nomenklatura der KPdSU nicht daran gehindert werden soll, sich quasi am Volksvermögen zu beteiligen, um es mal nonchalant zu sagen, also sich zu bereichern.
Ja, da zitiere ich den Ungarn, der das Buch Preis der Wende geschrieben hat, Poskay, der das schon 85 vorhergesagt hat, dass die Russen sich zurückziehen. Und der hat 2010 ein Buch geschrieben und hat geschrieben, dass nach seiner Quellenlage die Amerikaner dem zugestimmt haben, dass es also nicht vom Menschenrechtsgerichtshof, sprich Gulag, gibt und dass diese ganze Frage der Privatisierung in der Sowjetunion überhaupt nicht diskutiert wird. Und wenn ich das jetzt mal mit 30 Jahren Abstand sehe, sage ich nur, da hat er wohl recht, denn ich habe nichts von irgendwelchen Prozessen gehört wegen Gulag oder so. Und ich habe auch nichts gehört, dass jemand die Privatisierung in der Sowjetunion als vielleicht kriminell bezeichnet hat oder so. Ja?
Also zum Beispiel, dass die, was ich auch nicht wusste, also dass die nach der, also durch die Auflösung der Sowjetunion den Arbeitern der Kombinate Voucher, also so Anteilsgutscheine gegeben wurden und die Chefs der Kombinate kriegten sozusagen, entweder kriegten sie Geld aus dem Westen, um diese Voucher, diese Gutscheine aufzukaufen, oder aber man hat ihnen einfach ihren Lohn nicht ausgezahlt und sozusagen, okay, dann machen wir das mit den Vouchers. Also, dass da innerhalb kürzester Zeit etliche zu Milliardären geworden sind, was, ich sag mal, schon auch ein Verbrechen am russischen Volk.
So sieht das Putin jetzt. So sieht das Putin.
Ja.
Das Problem, also ich war ja in dieser Zeit in Moskau. Und da standen an jeder Ecke Leute, die Vouchers gekauft haben. Denn die Arbeitnehmer eines Betriebes bekamen einen Voucher, sprich ihren Anteil am Volkseigentum dieses Betriebes.
Ja.
Das waren aber jetzt nicht 100%, das wären vielleicht 50% des, und die 50% verblieben noch beim Staat. Aber 50% bekamen eben die Mitarbeiter. Nun waren das ja alles Riesenkombinate. Also mit, ich weiß nicht, Gazprom heute hat 400.000 Mitarbeiter, andere Firmen, also gerade diese Öl-Rohstoffkombinate, die hatten 100, 200, 300.000 Mitarbeiter. So. Das heißt also, die Leute haben ihren Anteilsschein bekommen und am Ende des Monats ist man dann gegangen und sagt, ich habe noch gar nicht meine Lohntüte bekommen. Ja, und dann hat Natschalnik Götz gesagt, wir haben jetzt gar kein Geld bekommen, aber warte doch mal, du hast doch da einen Voucher, also den könnte ich dir abkaufen. Und dann hat er den Voucher für ein Apfel und ein Ei bekommen und dann hat er die gesammelt. Und darum sind dann erhebliche blutige Kämpfe auch entstanden, weil natürlich viele Leute daran beteiligt sein wollten. Ne? Und es gibt so Aussagen, dass zwischen 1990, 91 und 95 etwa 25.000 Menschen in der Sowjetunion, oder sprich überwiegend der Russischen Föderation, umgekommen sind bei dieser
Neuordnung,
bei dieser Umverteilung.
Bei der Perestroika à la Jelzin und so weiter.
Ja. Damit wurde also eine Grundlage gelegt. Und jetzt kann man sagen, naja, das übertreibt hier der Wolski. Aber Sie können sich mal Forbes vornehmen. Ich habe das auch auf der Webseite, ein paar Tabellen. Also in den USA.
Milliardäre, ne?
Der Milliardäre, ja. In den USA brauchte man vielleicht ein oder zwei Generationen, damit jemand Milliardär, Dollar-Milliardär wurde. Wenn Sie heute die Tabellen sehen, dann sind die Chinesen und die Russen, wo es vor 30 Jahren noch keine Milliardäre gab, gibt es also ungeheuer viel. Peking ist die Stadt, wo es die meisten Milliardäre der Welt gibt. Das ist nicht New York oder San Francisco. Aber kurz danach kommt Moskau.
So. Michael, wir haben eigentlich den 9.11. selber.
Ja, gar nicht.
Haben wir noch gar nicht im Fokus gehabt, weil es ist ja auch dieses, allein dieser Tag ist ja sehr spannend, was alles zufällig da ineinander
griff. Nur Zufälle.
Dann würde ich sagen, wir haben jetzt den Boden bereitet und machen einfach noch mal ein zweites Gespräch dazu.
Können wir machen.
Ja, und zwar auf den Tag genau, der 9.11.89, das Drehbuch. Okay?
Ja, dann machen wir das so.
Würde ich sagen, dann treffen wir uns zum zweiten Gespräch. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle, es ist hochinteressant und hochkomplex, was sich hinter den Kulissen unserer sogenannten Geschichte verborgen hat. Und es ist, glaube ich, für unser Selbstverständnis, auch als Deutsche, wichtig, hinter die Kulissen zu schauen. Und deswegen lade ich euch ein, auch den zweiten Teil dieses Gespräches mit anzuschauen und sage erstmal für heute Tschüss.